Er war ein ganz normaler Mensch. Zumindest hat er bislang so von sich gedacht. Seine Kindheit war eigentlich unauffällig. Seine Eltern waren zwar nicht gerade fehlerlos, aber sie haben alles Mögliche dafür getan, um ihn für das Leben vorzubereiten und stark zu machen. Er war verheiratet, hatte Kinder, eine wunderschöne Frau, die er normalerweise liebte. Seine Familie hatte eigentlich auch nicht so viel Negatives über ihn zu erzählen. Er war nicht gewalttätig. Wutausbrüche waren eher eine Seltenheit. Wie gesagt, ein ganz normaler, durchschnittlicher Mensch. Doch jetzt sitzt er hier. Noch nie im Leben war er in so einer Situation. Noch nie musste er so hart und so schwer für sein Leben kämpfen. Noch nie war die Anklage gegen ihn so hoch und so schwer. Denn sie forderte seinen Tod. Wie konnte das nur passieren? Wer holt ihn überhaupt hier raus? Vielleicht der Anwalt? Ich weiß nicht genau, an wen ihr gerade gedacht habt. Vielleicht geht gerade im Gehirn etwas durch, wo man nach biblischen Geschichten oder Situationen denkt, um eine Person rauszufinden. Vielleicht an irgendein aktuelles Zeitgeschehen aus der Zeitung oder aus den anderen Medien. Ich denke, die wenigsten von uns haben an sich selbst gedacht. Wenn wir aber uns selber im Licht der Bibel einmal anschauen und uns betrachten, dann müsste man sagen, es kann so eine oder ähnliche Beschreibung von mir selber sein. Normalerweise bin ich doch ganz durchschnittlich, ganz normal ein Mensch wie jeder andere. Und trotzdem, sagt die Bibel, sind wir verurteilt zum Tod. Ja, wenn man es genauer nehmen will, sitzen wir bereits in einer Todeszelle und warten auf die Hinrichtung. Es tut mir leid, diese Botschaft ist keine gute an einem Vormittag, aber leider eine, die die Bibel vom ersten bis zum letzten Blatt immer und immer wieder betont. Wie üblich bei einem Verfahren wird auch die Anklage vorgelesen und die Bibel tut es auch sehr offen und sehr ehrlich. In Römer 1, Vers 28 und weiter möchte ich sie vorlesen. Römer 1, 28. Und da die Menschen es nach ihren eigenen Urteilen nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nicht tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug, Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühlslos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die so handeln, nicht Gottes gerechtem Urteil, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Keine gute Anklage, kein gutes Wort, kein gutes Zeugnis, verachtend und eher, ja, vielleicht auch ernüchternd. Und ich weiß nicht, wenn ich diese Worte lese, ich habe in der Vorbereitung festgestellt, dass ich diesen Text wahrscheinlich schon in meinen Predigten ziemlich oft erwähnt habe. Und jedes Mal, wenn ich den lese, habe ich das Gefühl, jemand hält mir einen Spiegel vor. Jemand zeigt mir, wer ich bin, was in meinem Herzen ist. Und das Seltsame ist, wenn man in das Herz eines Menschen hineinblickt, findet man da nichts Gutes. Es ist ein Abgrund, ein Elend, dort hineinzuschauen. Nur Böses, nicht ein einziges gutes Wort in der Anklageschrift der Bibel. An dieser Stelle haben wir Christen manchmal ein Problem. Wenn wir diese Worte so lesen, dann gibt es so unterschiedliche Reaktionen oder unterschiedliche Gedanken. Wir denken ganz oft, okay, dieser Text spricht ja nicht zu uns Kinder Gottes, sondern eher zu denen, die es nicht sind. Oder wir gehen sogar einen Schritt weiter und sagen, Moment mal, die Schuld ist ja vergeben, wir sind ja etwas Besseres. Wenn wir in Römer weiterlesen, das wäre der Kapitel 2, Vers 1, da sagt Paulus, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, wer du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst dasselbe. Jeder Mensch ist von vornherein ein Sünder. Er ist es. Und in dem Moment, wo ich mit dem Finger auf den anderen zeige oder irgendwie so ein Gefühl in mir sich regt, doch ein Stück besser zu sein, etwas Besseres da zu haben, etwas Besseres vorweisen zu können, etwas Schwereres in die Waagschale hineinzulegen, kommt eigentlich gleichzeitig auch dieses Wort zum Tragen, wo es heißt, auch du bist ein Sünder, auch du stehst unter diesem Todesurteil Gottes. Und wenn man das so sich alles mal auf der Zunge zergehen lässt, stellt man fest, dass die Bibel eigentlich an den Menschen an sich kein gutes Haar lässt. Die Bibel spricht nicht sehr positiv von den Menschen. Das Gesetz Gottes verurteilt uns. Und eigentlich ist der Mensch ja noch nicht mal imstande, seine eigene Schuld zu erkennen. Das heißt, der Mensch hat eigentlich eine ganz andere Sichtweise. Der Mensch sieht sich völlig anders. Dieser Gedanke, dass der Mensch schuldig ist, dass der eine Vergebung braucht, dass er, ja, wie ich dieses Bild verwendet habe, in der Todeszelle sitzt, diese Sichtweise hat der Mensch gar nicht. Das, was der Mensch tut, ist, wir gucken uns in der Runde, einmal links und rechts, und stellen dann fest, Moment, ich bin eigentlich ganz in Ordnung. Ich bin ja im Endeffekt genauso wie die anderen Leute um mich herum. Bei mir gibt es ja keinen Unterschied, wir sind irgendwie alle gleich. Jemand anders denkt vielleicht, da gibt es ja noch Schlimmere. Ja? Da gibt es so ein paar Chaoten bei, die sind ja noch viel schlimmer wie ich. Also so wie ich bin, ist eigentlich schon in Ordnung. Wenn es jemand etwas selbstgerechter meint, der sagt sogar, ja so gut wie ich bin, das müssen erstmal die anderen werden. Das ist eher so diese typische Sichtweise von uns Menschen. Wir sind nicht imstande, unsere Schuld selbst zu erkennen. Das geht nicht. Dafür sind wir zu sündig und zu blind, so wie wir es gerade gehört haben, für uns selbst. Wir können es selbst nicht erkennen. Aber Gott in seiner Gnade, in seiner unaussprechlichen Liebe, der versuchte oder schrieb seinen Gedanken, seinen Willen in ein Gesetz. Wir kennen die Gesetze Gottes, die bekanntesten wahrscheinlich die 10 Gebote, in denen Gott ganz genau vorschreibt, wie er sich das so vorstellt mit dem Menschen. Wie der Mensch sein müsste, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gott teilt seine Gedanken mit, wie er ist, sein Wesen, seine Art, um den Menschen klarzumachen, wie eigentlich oder wo die Messlatte eigentlich liegt. Jetzt kann man sich sicherlich, wenn man sich darin einmal spiegelt, dann sieht man eigentlich sich selber. Man sieht seine Abgründe, man sieht seine Schuld, man sieht sein Versagen. Man sieht, dass man eigentlich alleine aus diesem Schlamassel gar nicht rauskommt. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Das Gesetz Gottes ist nicht in erster Linie dafür da, wie so eine Anleitung für unser Leben. Ja, wie mache ich es richtig, damit es bei mir auch klappt mit Gott? Wenn wir in Römer darüber lesen, welche Aufgabe das Gesetz Gottes hat, dann hat das Gesetz Gottes die Aufgabe, uns zu verurteilen. Wir Menschen haben ja diese Meinung, bei uns ist alles okay, obwohl der Todesgeier über uns schwebt und wir es gar nicht sehen, dass wir ja irgendwie, dass bei uns was falsch ist, hat Gott das Gesetz geschaffen wie ein Spiegel, der uns zeigt, wer wir sind, was wir haben, nämlich nichts, und was wir sind, nämlich auch nichts. Ich weiß es nicht. Wo ich dann mich vorbereitet habe, musste ich an die Gladiatoren denken. Als die Gladiatoren die Arena betraten, begrüßten sie den Kaiser, wenn er anwesend war, oder das Volk mit dem Satz: Die Todgeweihten grüßen dich. Ich weiß es nicht, was in den Köpfen dieser Männer durchgegangen ist. Die Todgeweihten grüßen dich. Aber das ist im Endeffekt das Bild, welches die Bibel über uns Menschen schreibt. Wir sind die Todgeweihten, die manchmal kämpfen und kämpfen. Und jeder von uns weiß, wie letztens jemand in der Bäckerei vor mir sagte, nichts sicherer ist wie der Tod. Gott macht uns oder stellt vor uns einen Spiegel auf und zeigt uns, wer wir sind. Aber nicht, um uns dort stehen zu lassen, zu sagen, Mensch, ihr seid ja arme Würstchen. Ihr seid ja die Todgeweihten. Schade um euch. Ich finde es faszinierend bei Gott, dass er ein Gesetz schafft, welches uns zwar in erster Linie verurteilt, aber nicht das ist das Ziel Gottes, sondern das Ziel Gottes ist, uns zu retten. Das Ziel Gottes ist, uns herauszuholen. Aber wenn Gott uns unsere Schuld aufzeigt, ich weiß nicht, manch einer oder die meisten oder viele von uns haben das ja erlebt, wenn Gott Schuld aufzeigt, ich musste mich an meine Bekehrung erinnern, man wundert sich ja, wie schwer die Beine werden können. Ja? Man hat ja ein ganz fürchterliches Gefühl, der Körper ist auf einmal nicht der eigene. Paulus ruft in Römer aus, ich elender Mensch, wer rettet mich von meinem Todesleib? David, nachdem er gesündigt hat und Gott ihm diesen Spiegel vorzeigt, schreibt er folgende Worte im Psalm 32. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir der Lebensmut. Ich verlor jede Kraft, wie unter stechendem Sonnenglut. Wenn Gott uns den Spiegel vorzeigt, dann geht es uns in der Regel schlecht. Dann sehen wir, wer wir sind. Dann erlaubt Gott uns einen Blick in unser Wesen hinein. Eine Gnade Gottes. Er zeigt uns, wer wir sind. Und wenn wir dann, so wie David es weiter schreibt, er hat es nicht mehr ausgehalten. Dieser Schmerz, auch dieser körperliche Schmerz, der war so fürchterlich, dass er gesagt hat, ich will dem Herrn meine Schuld bekennen. Ich will zu dem Herrn gehen. Ich will meine Sünde ihm bekennen. Ich möchte ihm sagen, dass ich gesündigt habe. Ich möchte ihm die Sünde beim Namen nennen. Ich halte es nicht mehr aus. Was macht Gott? In 1. Johannes 1, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ein Vers, den wahrscheinlich jedes Kind kennt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. An der Stelle weiß ich nicht genau, was Gott mit treu oder gerecht meint, weil vielleicht habe ich ein anderes Verständnis. Aber Gott ist treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns sauber macht von jeglicher Ungerechtigkeit. Gott macht uns sauber. Gott holt unsere Sünde hervor und macht sie sauber. Wenn wir uns das einmal vorstellen, da ist jemand in der Todeszelle, wartet auf die Verurteilung. Und dann heißt es, es gibt eine Möglichkeit, frei zu werden. Du hast die Chance, das Urteil ist, man kann es vernichten. Das kann ungültig gemacht werden. Junge, du hast eine Chance. Du musst nicht sterben. Du bist kein Todgeweihter. Du kannst leben. Du kannst eine Vergebung der Schuld bekommen. Das ist das große Ziel Gottes, uns nicht fertig zu machen, uns nicht klein zu halten, sondern uns die große Hoffnung zu zeigen, uns die Schuld zu vergeben. Den Wunsch, den er damals hatte, als er den Menschen schuf, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich finde es immer faszinierend, wenn man die Bibel liest unter diesem Gedanken, was er alles macht, welche Wege Gott geht, wie er Menschen gebraucht, um allein dieses Ziel durchzuführen, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, seine Schuld zu vergeben, die Frage der Schuld einmal für immer zu klären. Wir haben Hoffnung. Wir haben jemanden, der unsere Schuldfrage löst. Und dafür hat Gott ganz verschiedene Möglichkeiten. Er nutzt viele Wege und ich habe manchmal das Gefühl, ihm sind fast alle Mittel recht, um uns irgendwie das doch deutlich zu machen, dass er uns vergeben möchte. Manchmal benutzt Gott Krankheiten, um uns unsere Schuld zu zeigen. Nicht jede Krankheit ist automatisch irgendwie mit unserer Sünde in Verbindung zu bringen, aber manchmal nutzt Gott diese Möglichkeit, damit wir über uns selber nachdenken. Und da wir Leute nicht so gerne oder wir Menschen nicht so gerne leiden, ertränken wir praktisch diese Chance Gottes, manchmal mit Medikamenten. Aber Gott möchte uns unsere Schuld aufzeigen, weil er uns die Vergebung anbieten möchte. Manchmal benutzt Gott auch schlaflose Nächte, dass wir nachts nicht schlafen können. Wir wundern uns, wieso. Also greifen wir zu irgendwelchen Schlafmitteln, holt sich irgendwelche Ratschläge, wie man es am besten macht, dass man abends einschlafen kann, ganz gut. Nicht jede schlaflose Nacht ist automatisch auf unser sündiges Leben zurückzuführen, aber für Gott ist es eine Möglichkeit, dich nachts mal wach zu rütteln, dir den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, Junge, Mädchen, junge Frau, Mann, ich möchte dir so gern die Schuld vergeben. Ich möchte dich retten, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, ich will was von dir. Ich bin da. Manchmal nutzt Gott auch eine gewisse innere Unruhe oder so eine psychische Aufgewühltheit. Unsere Reaktion darauf ist oft, wir treiben richtig viel Sport. Manch einer fängt das Rauchen an oder gönnt sich eine Tafel Schokolade. Durch den Sport machen wir unseren Körper so müde, dass der Geist gar keine Chance hat, irgendwie aufgewühlt zu sein. Er möchte nur noch schlafen. Aber Gott nutzt diese Möglichkeit. Nicht jede Aufgewühltheit ist automatisch etwas mit unserem sündigen Verhalten, aber Gott nutzt diese Möglichkeit. Wie gesagt, ihm sind viele Mittel recht, um uns irgendwie doch dahin zu führen, dass er uns unsere Schuld aufzeigt und sagt, du bist sündig, aber ich möchte dir vergeben. Ich möchte dich reinmachen. Auch uns, die wir seine Kinder sind, zeigt er oft den Spiegel und sagt, Moment, da ist noch eine Stelle, mach das weg, ich will Gemeinschaft, eine saubere Beziehung mit dir. Es soll nichts in deinem Herzen sein, was diese Gemeinschaft stört und hindert. Ich möchte dir vergeben. Ich finde es eine geniale Botschaft. Das ist die beste Botschaft, die die Welt je gehört hat. Alle Religionen versuchen, irgendwelche Sachen zu lösen. Die wollen irgendwie das Glück des Menschen verbessern. Die möchten einem Ziel und Sinn im Leben vermitteln. Verschiedene andere Sachen, irgendwelche Beruhigung und Entspannung und hin und her. Aber die eigentliche Kernfrage, die Schuldfrage, damit beschäftigt sich keiner. Ein Seminar, welches ich mal besucht habe, da sagte der Redner, wenn wir die Frage jetzt so und so stellen, dann kommt am Ende ist eigentlich nur eins raus, wer ist schuld? Und diese Frage können wir nicht lösen, also stellen wir die Frage gar nicht. Einfach, aber nie sinnvoll. Gott löst die Schuldfrage. Gott möchte vergeben. Er möchte uns frei machen. Er möchte uns ein neues, ein reines Herz geben, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und er möchte unsere Schuld vergeben. Dann sagt Paulus, kurz nachdem er diese Worte ausspricht und sagt in Römer 7, ich elender Mensch, ich glaube zwei Verse weiter schreibt er, und da ist keine Verdammnis mehr, da ist kein Verurteilen mehr, für diejenigen, die an Christus Jesus glauben. Das Urteil ist somit hinfällig. Du hast Hoffnung, du hast eine Chance. Du hast die Möglichkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Du kannst Gottes Kind werden. Du kannst zu ihm gehören. Gott hat in der Geschichte sehr, sehr viele Möglichkeiten genutzt und sehr, sehr viele Dinge getan. Er hat Menschen bewegt. Ich finde es immer faszinierend, dieses Wort in der Bibel, in den Psalmen, dass Gott Menschenherzen lenkt wie Wasserbächen. Ich weiß nicht, ob man sich das so bildlich vorstellen kann. Wenn es Hochwasser ist, ist es ein bisschen schwierig. Da hilft auch kein Sandsack. Aber dass Gott ein Herz des Menschen lenken kann wie ein Wasserbach, das ist für ihn keine Schwierigkeit. Er hält wahrscheinlich seine Hände und führt, stellt einem Menschen in den Weg, die zu einem sprechen. Vielleicht benutzt er Dinge, die ich erwähnt habe, um uns irgendwie zu lenken, um uns in irgendeiner Form unsere Schuld aufzuzeigen, um diese vergeben zu können. Vielleicht hat Gott schon viele Dinge in Erwägung gezogen. Viele Dinge, die du erlebt hast, wo du eigentlich ganz genau wusstest, ich habe keine andere Chance. Ich brauche Gott. Ich habe Schuld. Und ich weiß, dass Jesus sie auch irgendwie wegmachen kann. Die Frage, wie er es macht, soll zweitrangig sein. Aber er tut es. Er nimmt dieses Urteil hinweg und schenkt uns das Leben. Eine super einfache Botschaft. In der Vorbereitung muss ich oft darüber nachdenken, das ist ja einfach, das kennen wir doch. Das haben wir schon so oft gehört. Jedes Kind, welches bei uns regelmäßig oder halbwegs regelmäßig zu Kinderstunde und Jungschar geht, die haben es inhaliert. Die wissen es. Wir wissen es. Aber heute haben wir die Chance, das auch Wirklichkeit werden zu lassen. Nicht nur vom Erzählen anderer Leute. Du hast heute die Möglichkeit, das an deinem Leben vollziehen zu lassen. Und dann heißt es auch, über dir wird dann ein Banner aufgespannt. Es gibt keine Verurteilung mehr. Du brauchst nicht unter dem schlechten Gewissen leiden, welches wir auch manchmal als Kinder Gottes haben, wo wir nicht genau wissen, Mensch, ist die Schuld vergeben oder nicht? Keine Verurteilung mehr. Nichts. Weil Jesus Schuld vergibt, ist die beste Botschaft, die Welt je gehört hat. Paul Tripp schreibt in einem Buch, das ist die einzige Botschaft, warum es überhaupt Sinn macht, morgens aufzustehen. Alles andere macht keinen Sinn. Das Einzige, warum es überhaupt Sinn macht, aufzustehen, ist, weil Christus Schuld vergibt. Und er will es heute tun. Und er wird jede Möglichkeit nutzen, um es bei dir in irgendeiner Form möglich zu machen. Und er wird sich unheimlich freuen, es heute und jetzt bei dir zu tun. Amen.